Lukas Kapitel 8. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12 sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Wir hatten die letzten Male uns so ein bisschen angeschaut, wie hat Jesus seine Jünger berufen? Also wir haben uns 2 Situationen angeschaut, wenn ihr euch erinnert, wie Petrus berufen wurde im Boot, beim Angeln, beim Fischen. Er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, Jesus, geh weg. Ich bin es nicht würdig, dass du hier bist. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Zweitens, den Zöllner Levi, / Matthäus. Er geht direkt mit von seinem Zollhaus. Er lädt Jesus ein. Jesus kommt. Diese ganzen Leute sind da. Und Levi ist einfach übelst gesegnet, dass Jesus da ist und wird einer seiner Jünger, Matthäus, von dem dann auch das Matthäus-Evangelium stammt. Es ist krass, einfach zu gucken, was ist aus diesen Leuten geworden? Was ist aus Petrus geworden? Von einem Fischer zu einem Menschenfischer. Jesus hat das wirklich wahrgemacht mit ihm. Petrus konnte das nicht glauben. Er kniete im Boden und sagte, Herr, ich bin ein Sünder. Du solltest nichts mit mir zu tun haben, wenn du wüsstest, wer ich bin. Jesus wusste, wer er war. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich nicht fragen, ob ich dir nachfolge. Würdest du nicht mal hier sein. Herr, der Umweg hat sich nicht gelohnt über unser kleines Fischerdorf. Jesus sagt, doch, ich mache dich zum Menschenfischer. Er weiß ganz genau, was für ein Mann da vor ihm kniet. Jemand, der in ein paar Jahren jemand völlig anderes sein wird. Und dann, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann erkennt ihr Petrus nicht wieder. Dann ist er jemand ganz Neues, jemand ganz anderes. Weil er in die Schule gegangen ist zu Jesus. Und bei Levi war es sicher genauso. Von ihm, er hat ein Evangelium geschrieben, was schon nice ist, so. Hat auf jeden Fall so seine Legacy. Und jetzt haben wir hier diese Frauen. Jesus hatte ja alle möglichen Jünger. Auch unter den Aposteln waren alle möglichen Leute. Da waren Fischer, da waren Ex-Terroristen, da waren, Zöllner und verschiedene andere Menschen. 12 Stück, sehr verschiedene Typen, sehr verschiedene Menschen. Und hier haben wir diese Frauen. Sie sind nicht Teil der 12. Sie gehören nicht zu den Aposteln, aber sie sind trotzdem ganz nah dran. Wir wissen, dass Jesus verschiedene Ringe sozusagen um sich hatte, wenn ihr so wollt. Der engste Ring, das waren die 12. Das war der Kern, die Kerntruppe. Die 12, die dann auch in alle Himmelsrichtungen gegangen sind. Die den Auftrag hatten, Boten zu sein, zu laufen, diesen Marathon zu laufen für Jesus. Dann gab es noch 70 andere. Und diese 70 waren so der äußere Kern sozusagen von Jesus' Truppe. Diese 70 hat er auch rausgeschickt in einer Situation, um zu sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Leute, es passiert was. Passt auf, es passiert was. Gott tut etwas. Gott ist ganz nah. Das waren die 70. Und dann unter diesen 70 waren eben auch diese Frauen. Und hier steht jetzt nicht genau die Situation. Wie hat er diese Frauen berufen? Wo war das genau? Was ist da genau passiert? Wie hat sich das zugetragen? Wir wissen wenige Details. Aber wir wissen, dass er sie irgendwann irgendwie gerufen haben muss. Und vor allem Maria aus Magdala. Aus der hat er 7 Dämonen ausgetrieben. Diese Frauen waren heftig drauf teilweise. Die waren geplagte, besessene, gebundene Frauen. Ich weiß nicht, was das heißt, von 7 Dämonen besessen zu sein, aber ich glaube, es ist etwas Heftiges. Also wenn hier extra steht, nicht nur ein Dämon, sondern 7 Dämonen, dann heißt das, diese Frau war richtig, richtig tief in der Scheiße. Die war richtig tief im Dunkeln, in der Finsternis, da wo gar kein Licht mehr ist, innerlich. Und ich will jetzt nicht so krass darauf eingehen, was Dämonen sind und so weiter, weil da möchte ich mir irgendwie die nächsten Male, vielleicht 2-mal oder so Zeit mit euch nehmen, so ein bisschen Spiritual Beings anzugucken, so geistliche Wesen sozusagen, die dunkle Seite und die helle Seite der Macht, in Anführungszeichen. Das ist nämlich auch übelst interessant. Und ich meine, es ist nicht ganz unwichtig, weil wir begegnen diesen Creatures in den ganzen 4 Evangelien ziemlich oft. Also Jesus hatte so ein ongoing beef mit diesen Dämonen. Ja, es kam immer wieder zu Kämpfen. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen. Also, wobei Jesus natürlich immer gewann. Aber sie tauchen immer wieder auf. Und hier 7 Stück, Maria aus Magdala. Also es muss, und das ist, jetzt kommt so unsere Filmvorstellung, unsere Hollywood oder unsere, vielleicht haben wir auch schon mal so ein paar schlechte christliche Movies gesehen irgendwie, wo dann Maria von Magdala so und dann Jesus so, im Namen Gottes, fahrt aus ihr. So, wir denken vielleicht an irgendwelche Horrorfilme, die wir gesehen haben oder so. Aber das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein. Ich erinnere zum Beispiel an eine Geschichte. Da ist Jesus in der Synagoge, er predigt, die Leute sitzen da so, wie ihr jetzt da sitzt. Sitzen die Leute da und einer von diesen Leuten dreht auf einmal ein bisschen am Rad und fängt an rumzuschreien. Aber vorher saß er komplett gechillt da. Er ist anscheinend Teil dieser Gemeinde. Er kommt da jeden Sonntag hin und hört den Gottesdienst und sitzt da ganz normal. Also was ich sagen will ist, wenn in der Bibel steht, dass jemand von Dämonen geplagt war oder von Dämonen besessen war, dann ist das nicht wie im letzten Drecks-Horrorfilm, den ihr zum Schluss gesehen habt, in so einem Trash-Movie oder so. Dann ist es auch nicht wie in einem guten Horrorfilm. Es ist wahrscheinlich gar nicht wie im Horrorfilm. Es sind vielleicht ganz unauffällige, normale Leute, die aber zutiefst gefesselt sind an etwas Dunkles. Oder vielleicht zutiefst in Depressionen gefangen sind. Die einfach im Dunkeln sind. Und da ist eine Macht, eine böse Macht, die an ihnen festhält, die sie nicht loslassen will. Und Maria Magdalena war wahrscheinlich so jemand. Und wisst ihr, wenn ihr in eure Schulklasse guckt, dann gibt es vielleicht 1 oder 2 Leute oder in eurer Schule oder in eurer Familie, die so dermaßen fertig sind oder so unterwegs sind auf eine Art und Weise, dass ihr sagt, dieser Mensch wird niemals, niemals, er wird es niemals schaffen, erstens. Und er wird niemals Christ werden, niemals. Dieser Mensch wird nie etwas von Gott wissen wollen. Er wird sich wahrscheinlich nie mit Gott beschäftigen. Und er wird wahrscheinlich immer so weitermachen, bis er tot ist. Solche Leute gibt es, wo man denkt, mit denen und Gott, das wird nie was. Und wisst ihr was? Maria war so jemand, wo die Leute gesagt haben, mit der und Gott, das wird nie was. Das wird nie was. Vielleicht gibt es Leute in eurer Schulklasse, die habt ihr komplett abgeschrieben. Und ich meine nicht nur, dass ihr sie abgeschrieben habt im Sinne von, wenn ich den mal in die Gemeinde einladen würde, der würde bestimmt niemals mitkommen. Wenn ich dem mal was von Jesus erzählen würde, der würde wahrscheinlich gar nicht, Der würde weggehen, der würde nicht zuhören wollen, der würde überhaupt nichts. Der ist absolut anti. Das ist, der reagiert allergisch auf sowas. Und das wird auch nie passieren. Aber wisst ihr, gerade sind es manchmal genau diese Menschen, wo ihr null Hoffnung habt. Ihr seht keine Chance für die. Vielleicht seht ihr nicht mal die Chance, dass sie ihr Leben als ganz normale Leute überhaupt auf die Kette kriegen werden. Wo ihr denkt, boah, der ist jetzt schon so fertig, psychisch. Die ist jetzt schon psychisch so im Arsch. Die schafft vielleicht die Schule nicht, aber die wird auch nichts anderes schaffen in ihrem Leben. Und manchmal, wisst ihr, manchmal sind es genau diese Menschen, die sich Gott aussucht und an denen er sozusagen ein Exempel seiner Liebe statuieren will. Diese Menschen sind sowas wie die Leinwand, auf die er seine Liebe raufmalen möchte. Die dunkle Leinwand, auf der er ein helles Bild malen möchte. Also schreibt diese Leute nicht ab. Betet für diese Leute in eurer Klasse, wenn ihr so jemanden kennt. Oder in eurer Familie, wo ihr sagt, der kommt, der wird da nie rauskommen. Die wird da nie rauskommen. Die ist so gefangen in der Scheiße. In dieser Scheiße, in dieser Sucht, in dieser Sache. Ich weiß, es ist hart, weil wenn ich euch sage, gebt die Hoffnung nicht auf, dann sagt ihr, Stefan, es ist besser für mich, die Hoffnung aufzugeben, weil dann tut es nicht so weh. Weil ich liebe diese Person, aber ich sehe, wie sie sich kaputt macht. Und trotzdem muss ich euch sagen, gebt die Hoffnung nicht auf, weil es die Wahrheit ist. Weil Gott jeden noch so besessenen, noch so kaputten Menschen heile machen kann. Jesus kann das, Gott kann das. Und vielleicht macht er es nicht morgen oder übermorgen, aber vielleicht schon. Wir wissen manchmal den Zeitpunkt nicht, aber wir sollten nicht die Hoffnung aufgeben und wir sollten auf jeden Fall weiter für diese Menschen beten. Und wenn ihr noch nie, weil es für euch sowas von undenkbar ist, wenn ihr noch nie für diese Person gebetet habt, fangt vielleicht heute Abend damit an, wenn ihr euch noch an diese Andacht erinnert. Vielleicht heute Abend oder so, zu Hause. Betet mal für die Person, wo ihr denkt, das ist die Person, wo ich es mir am allerwenigsten vorstellen kann. Nehmt mal diese Person und betet für sie. Denn das war Maria von Magdala in ihrem Dorf. Das war die Person, die niemals, niemals, niemals irgendwas mit Gott zu tun haben würde. Aber was passiert? Jesus heilt sie, 7 Dämonen, ja, verschwinden. Sie ist, kommt in die Freiheit Gottes, keine Bindung mehr an das, woran sie gebunden war. Und sie folgt Jesus nach. Und dann sind da auch noch Leute wie Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, also wahrscheinlich eine wohlhabende Frau, so wie Susanna und viele andere. Und jetzt kommt die Sache, was diese Frauen machen. Sie machen nämlich auch was. Sie folgen nicht nur Jesus nach und hören zu, nein, sie dienen auch Jesus. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Und das ist Punkt 2. Punkt 1, betet für die Leute, wo ihr die wenigste Hoffnung habt in eurem Leben überhaupt. Betet für sie. Schnappt sie euch, nehmt sie euch vor dem Gebet, betet für sie. Gott kann das machen. Zweitens, lasst uns Jesus dienen. Auch wenn wir eigentlich denken, was soll ich denn machen? Ich bin unfähig, ich kann gar nichts. Und ich weiß, dass man das manchmal einfach so denkt. Wenn man sich denkt, mal wirklich realistisch gesehen, was kann ich? Ich kann nicht predigen. Wie soll ich dir dienen, Jesus? Ich kann nicht predigen. Weil manchmal denkt man, nur der Typ, der vorne steht und predigt, das ist ein Diener Gottes. Alle anderen sind nur die, weiß ich nicht, nicht Diener Gottes. Ich kann nicht Lobpreis machen, so wie Paul. Ich kann nicht übersetzen im Übersetzerteam. Ich traue mich nicht auf die Straße zu gehen, wenn Street Church ist und irgendwelche Leute voll zu labern. Ich traue mich nicht mal, mich hinter diesen Stand zu stellen, wo diese Bücher drauf sind. Wenn mich irgendein Klassenkamerad oder irgendjemand aus der Schule oder wenn mich irgendein Lehrer sieht, dann bin ich tot. Dann bin ich, naja, sozial tot. Dann bin ich weg vom Fenster. Dann lachen mich alle nur noch aus. Was bist du denn für ein Behinderter? Was bist du denn für ein Freak? Was machst du hier, Mann? Bro, dein Ernst? So, ich kann das alles nicht. Ich bin musikalisch unbegabt. Ich kann nicht mal Schlagzeug spielen. Ich kann nicht mal Klavier spielen. Ich kann nicht mal Bass spielen, was wirklich das Allereinfachste der Welt ist. Ich kann nicht mal Bass. Doch, also natürlich nicht so wie David. David spielt gut Bass. Aber ganz einfach, Bass spielen ist einfach. Ich kann diese Dinge alle nicht, Jesus. Wie soll ich dir dienen? Wisst ihr, diese Frauen, die machen es genau richtig. Das sind wahrscheinlich auch keine Predigerinnen oder Musikerinnen oder sonst was in. Das sind auch keine Übersetzer oder Straßenevangelisten oder schlag mich tot. Die machen ganz simpel das, was sie können. Sie dienen mit dem, was sie besitzen. Sie bringen Essen. Sie bringen Geld. Sie bringen Trinken. Sie versorgen die Jünger. Sie kümmern sich. Sie halten den Scheißladen am Laufen, Mann. Und wenn du solche Leute nicht hast, das ist das Rückgrat von einem Dienst. Dass du Leute hast, die das Rückgrat sind. Die Wirbelsäule. Wenn du die nicht hast, wenn du kein Rückgrat hast, dann stirbst du. Wenn unsere Gemeinde hier kein Rückgrat hat, die Menschen, die im Hintergrund dienen, mit dem, was sie haben, das ist Kaffeedienst. Sonntags. Das sind diese einfachen Dinge, die aber gemacht werden müssen, weil sonst alles nicht läuft. Das ist Kinderdienst. Das ist, ich diene mit dem, was ich habe. Und wenn es einfach ist, dass ich für eine Stunde am Sonntag auf Kinder aufpasse, das ist nicht viel. Aber Leute, das ist geil. Guckt euch diese Frauen an, sie werden hier extra erwähnt und ihr Dienst wird hier erwähnt im Evangelium, Mann. Und Leute lesen das seit 2000 Jahren, diese Zeilen hier, diesen Vers, diesen Satz über diese Frauen. Sag mir nicht, das ist unwichtig. Sag mir nicht, dass du nichts kannst. Du kannst was. Ihr könnt alle zum Volleyballturnier kommen und gewinnen. Nein, Spaß. Aber solche einfachen Dinge wie irgendeiner zieht um. Jetzt mal für die Jungs hier unter euch. Vielleicht kannst du nicht Klavier spielen und du hast keine Engelsstimme für einen Lobpreis. Aber vielleicht hast du zwei Arme und zwei Beine und ein bisschen Muskeln. Dann kannst du, und wisst ihr, Digga, es gibt Leute, die wissen einfach nicht, wie soll ich meinen Umzug machen? Wie soll ich meinen Umzug? Die macht das fertig, ich muss umziehen. Wer soll das machen? Ich habe kein Geld für ein Umzugsunternehmen, aber ich bin auch eine Frau Mitte 50 und ich bin überhaupt nicht fit. So, ich habe solche Umzüge mitgemacht und Digga, das ist so geil, die Leute sind so dankbar, das ist so heftig, du dienst denen so hart damit. Du dienst denen damit härter, als ob du 10-mal hier vorne stehst und Lobpreis machst. Wenn du denen 3 Schränke aus der Wohnung hebst, Mann. So kannst du Jesus dienen, so kannst du Gott dienen, ganz einfach. Einfach nur samstags ein bisschen früher aufstehen als sonst und okay, Umzüge dauern manchmal echt lange. Okay, ich weiß, wovon ich rede. Ich will es jetzt nicht untertreiben, aber alleine, wenn du einfach 3 Stunden da bist, ist es doch schon eine Hilfe. Sogar wenn du dann sagst, ich muss leider los. Wie geil ist das, echt? Wie einfach können wir Jesus dienen? Ich will dazu zum Schluss noch Römer lesen. Römer ist so nice in dieser Sache. Römer Kapitel 12. Weil wir haben manchmal diesen komischen, verdrehten Blick und wir denken, boah, alle, die Jesus dienen, das sind immer die, die auf der Bühne stehen. Das sind die Hardcore-Diener. Mann, das sind die Hingegebenen. Die knien sich da vorne hin, die weinen, die... Digga, die fühlen das so Hardcore, 100%, was sie machen, Mann. Das sind die Diener. Nein. Wisst ihr, ja, das sind auch, im besten Falle sind das auch Diener. Aber die echten Diener, die schwitzen da hinten in der Küche, während die Typen hier vorne ihre Gitarre bearbeiten die da hinten die Kochtöpfe im Café. Mann, das sind auch Leute, die Jesus genauso hart dienen. Vielleicht sogar noch härter. Und die wir genauso sehr brauchen. Und ich rede jetzt nicht nur von unserer Gemeinde. Solche Menschen muss es in jeder Gemeinde auf der Welt geben. Menschen, die einfach... Das sage ich jetzt nicht. Aber Menschen, die einfach wirklich den Kopf hinhalten für den einfachen Kram, den anstrengenden Kram, den nervigen Kram, was aber gemacht werden muss. Kapitel 12 von Römer. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die. So, Gott, du bist so gnädig zu mir. Jesus, du bist so gut zu mir. Ich möchte dir antworten. Ich möchte etwas darauf erwidern. Ich will dir was zurückgeben, Herr. Was ist die einzige angemessene Antwort auf seine Gnade? Laut Paulus. Was ist die einzige angemessene Antwort? Dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und das kann alles sein. Alles. Und das kann auch einfach sein, dass du dir eine Stunde Zeit nimmst für jemanden, für einen Freund und dem einfach mal zuhörst. Und er sich bei dir auskotzt und einfach mal dir sagt, was alles gerade überhaupt nicht läuft in seinem Leben. Und dann sagst du, komm, ich bete noch für dich, Mann. Das ist auch Dienst. Zuhören. Ein guter Freund sein. Das ist Dienst. Ein guter Freund sein. Das ist auch Arbeit. Das ist auch anstrengend. Das fordert auch dein Leben. Das fordert auch Opfer von dir. Jemand zu besuchen, der krank ist. Wisst ihr, manchmal ist jemand krank und wir denken uns, boah, mir geht's so, safe. Boah, der ist krank. Boah, ich habe irgendwie nicht so Bock, ins Krankenhaus zu dem zu fahren. Also, ich bin nicht so ein Typ, der Angst oder der Krankenhäuser unangenehm findet, aber einfach so, jemanden zu besuchen, der einfach mies krank ist. Ich meine, so richtig mies krank. Das ist schon krass, weil ich denke dann immer, ich weiß gar nicht, was ich dem sagen soll. So, ich will da hinfahren, ich will den besuchen, ich weiß, das ist richtig, aber ich weiß gar nicht, was soll ich dem sagen, Mann? Der wird vielleicht sterben. Was soll ich dem denn sagen? Ich werde an seinem Bett sitzen und schweigen und sagen, ja, wird schon wieder. Okay, ich kann vielleicht beten, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, Halleluja, aber ihr werdet es erleben. Aber es ist gut, es ist richtig gut. Das ist die einzige angemessene Antwort auf Gottes Gnade, dass wir unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und dann weiter in Vers 6 schreibt er hier, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Leute, wenn ihr begabt seid, und ich kenne einige von euch, und ich weiß, ihr seid begabt, ich weiß, ihr seid begabt, tut nicht so, als ob ihr nichts drauf habt, tut nicht so, als ob ihr nichts könnt. Ihr könnt einiges, Gott hat einiges in euch reingelegt. Dann ist es aber auch eure Aufgabe, das zu benutzen. Ich weiß, ihr seid jetzt irgendwie nicht, wie heißen die alle? Ihr seid jetzt keine Superhelden, ihr seid jetzt nicht Captain America oder Iron Man oder Ant-Man oder so. Ich meine, ich weiß, ihr habt keine Superfähigkeiten so. Ihr habt keine Superbegabung. Ihr wurdet nicht wie Hulk irgendwie verstrahlt von irgendeiner. Womit wurde der? Ja, Hulk ist so oldschool, ne? Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, oder? Kennt ihr Hulk? Ja. Womit wurde der verstrahlt? Mit irgendeiner atomaren Strahlung oder wie auch immer. Aber ihr habt Gaben, ihr seid begabt. Gebraucht das. Digga, wie traurig wäre das, wenn ihr so ein Superheld seid und ihr lebt es einfach nicht. Wie traurig wäre das, wenn Spider-Man zu Hause einfach nur sitzen würde als Peter Parker und nachts nichts machen würde. Er würde nicht sich dieses Kostüm anziehen und er würde nicht durch die Häuserschluchten springen und seine Spinnenfäden werfen und andauernd irgendwelche Superbösewichte in die Schranken weisen. Wie traurig wäre das? Was für ein verschwendetes Leben, Mann! Peter Parker, du bist ein Loser, weil du deine mega geile Begabung überhaupt nicht eingesetzt hast für das Gute. Und genauso mit Batman, gut, Batman hat keine Begabung und Iron Man, naja, so auch nicht. Ist ja eigentlich nur, naja gut, er ist voll der krasse Wissenschaftler, oder? Ja, irgendwie schon, oder? Ich meine, ey, wie unnormal schlecht wäre das, wenn die das alles nicht machen würden. komplett verschwendete Leben, verschwendete geile Gaben, verschwendete Superkräfte, nicht benutzte Superkräfte, die verstauben im Keller, Iron Mans Anzug. Gibt es so einen Movie, der irgendwie so ist im Style? Oder? Nee, gibt es so einen Movie, wo so Superhelden komplett deprimiert sind und keinen Bock mehr haben? Safe, oder? Safe. Wo erstmal so einer kommen muss und die wieder so komplett so heiß machen muss? Gibt's das? Irgendein Teil? Okay. Ja, okay. Ja. So, hey, wir haben das an den Nagel gehängt, wir sind jetzt keine Superhelden mehr. Okay, ich lese nochmal kurz hier zu Ende und dann bete ich. Also, wenn jemand diese Gabe hat des prophetischen Redens, dann soll er sie gebrauchen. Vers 7. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben. Digga, wenn du mit der Bohrmaschine umgehen kannst, wenn du gerade die Ausbildung machst zum Zimmermann, dann benutzt das auch, Mann. Gebrauch es für Jesus. Du wirst schon Möglichkeiten finden, Mann. Wenn du ein Gemeindehaus irgendwo baust, in Afrika oder in Rumänien. Ich meine, also Marius ist auch Tischler und ich wette, Gott wird diese Begabung benutzen in Jordanien. Er wird das mit einbringen können und es wird ein mega Segen sein. Bestimmt. Praktischer Dienst. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, wenn du einfach die Gabe hast, dass du Cash hast. Jeder denkt jetzt so, ja, das ist meine Gabe, bitte Jesus, lass das meine Begabung sein. So, na, Spaß. So denkt ihr natürlich nicht. Ihr verachtet den Reichtum, den Mammon. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Okay, wenn ihr später mal so einen Spitzenjob habt und so einen Spitzengehalt. Und das ist auch geil, finde ich. Ich meine, es können Leute mega erfolgreich sein, sie können ihren Job lieben und machen, aber wenn sie gleichzeitig auch Jesus lieben, können sie ihm auch dienen, indem sie einfach Money geben. Es ist so simpel, aber dadurch können sie ganze krasse Dienste aufbauen. Ey Leute, wir können Marius nur nach Jordanien schicken, weil wir richtig viel Money, wir müssen im Monat 3.000 Euronen darüber schicken. Über 3.000 Es brauchen die da drüben. Ja, er kann das nicht machen, wenn es nicht Menschen geben würde, die ein bisschen was verdienen und eine Menge davon abgeben. Leute, das ist ein Dienst. Das ist ein Dienst für Jesus. Voll cool, wenn Leute das machen. Das ist der Hammer. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Also, diese Frauen haben einfach das gemacht, was sie konnten. Mach einfach, was du kannst, aber mach es. Und wenn es Abwaschen ist, und wenn es Kochen ist, und wenn es ein Umzug ist, mach es. Diene Gott mit dem, was du hast. Diene Jesus mit dem, was du hast. Werde zum Segen für andere. Und dann bist du richtig in der Nachfolge. Dann bist du richtig in der Familie Gottes. Das möchte Jesus. Du musst nicht der supergeile Prediger werden oder Pastor werden oder Missionar werden. Das sind so die drei Dinge, die man im Kopf hat manchmal, wenn man denkt, ist jemand ein richtig guter Christ oder nicht? Wenn er ein richtig guter Christ ist, dann wird er bestimmt Missionar und geht nach Jordanien oder nach Afrika. Das sind die Besten. Ja, da ist schon was dran. Natürlich, das sind schon besonders oft gesegnete Leute, die auch oft ein besonders krasses so Herz haben für Gott. Aber die Leute, wie gesagt, die ihr jeden Sonntag in der Küche trefft, die ihr im Kinderdienst trefft, das sind auch Menschen, die auch genau das Richtige machen. Und ich bete jetzt. Danke, Herr, für diese Frauen. Danke, dass sie einfach das gemacht haben, was sie konnten. Dass sie einfach supportet haben, dass sie einfach im Supporter-Team waren. Dass sie einfach mit angepackt haben, wo es gebraucht wurde. Und dadurch ist der Dienst, glaube ich, so krass nach vorne gegangen. Und zwar so gesegnet, weil einfach für alles gesorgt war. Und ich weiß einfach, was das bedeutet, wenn man irgendwie draußen ist auf der Straße und es kommen Leute und bringen Nachschub. Oder man ist auf irgendeiner Tour oder man macht eine Freizeit und es ist jemand da, der die Küche macht. Das ist so der Hammer, das ist so ein Segen, wenn Menschen einfach sich entscheiden, so zu dienen, so unauffällig zu dienen. Aber es hat so große Auswirkungen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch zeigst, wo wir dir dienen können. Jesus, bitte ruf uns in die Nachfolge und ruf uns in den Dienst. Zeig uns, wo unser Platz ist. Herr, zeig uns, wie wir oder welche Gaben wir haben, Herr. Welche Gaben wir einsetzen können. Und bitte bewahre uns davor, dass wir unsere Gaben vergammeln lassen und verstauben lassen und irgendwann denken, boah, krass, ich habe die letzten 10 Jahre einfach nichts gemacht mit meiner Begabung. Ich habe nichts bewirkt. Das wäre so traurig, Herr. Bitte bewahr uns davor. Zeig uns, Herr, an welchem Ort wir dir dienen können. Und danke, dass du uns berufst, Herr. Du brauchst nicht nur Prediger, du brauchst nicht nur Missionare, du brauchst nicht nur gute Lobpreis-Leute, Herr. Du brauchst auch gute Köche, gute Zimmermänner, gute Putzhilfen, Leute, die einfach anpacken und die einfach alles am Laufen halten. Und hier ist keiner unter uns, der nichts kann. Niemand, der sich nicht mit einbringen kann. Danke, Herr, dass du uns alle, dass wir alle wichtig sind für dein Reich. Dass du uns alle dabei haben willst im Einsatz. Danke dafür. Amen.